Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ja, es ist der September, hält Einzug und wir sind wieder am Mikrofon. Es begrüßen Sie recht herzlich zur September-Sendung von Herzlichem.
Bernd Sternal.
Und Konstanze Holthoff. Ja, und heute geht es hier im Herzlichen auch um leckere Dinge, nämlich um Pilze, Wanderungen und zwei Geharzer Geburtstagskinder, die Sie vielleicht kennen werden oder auch nicht, aber dazu erst gegen Mitte der Sendung etwas. Bernd, du kennst dich aus mit Pilzen.
Sagen wir mal so, ich würde mich als erfahrenen Pilzsammler bezeichnen. Über 50 Jahre suche ich nun schon selbstständig Pilze, bin am Wald groß geworden, bin kein Experte und habe mich auch mehr oder weniger von Anfang an auf gewisse Pilze spezialisiert.
Und was sind so deine Favoriten?
Na, im Vorfeld erstmal, warum wir das auch heute machen. Ich habe noch kein Jahr erlebt, in dem es solch eine Pilzschwemme gab wie in diesem Jahr. Also in diesem Jahr kann man im Harz wirklich losgehen und man findet überall Pilze. Und vor allen Dingen auch hochwertige. Und daher dachte ich mir, es ist vielleicht für viele interessant, dann doch mal loszugehen und nicht nur zu wandern, sondern einfach mal durch den Wald zu streifen, um Pilze zu suchen. Und insbesondere gibt es im Moment die sehr beliebten Steinpilze, mehr oder weniger fast massenhaft. Und selbst wer keine große Erfahrung hat mit Pilzen, sich aber nur ein bisschen auskennt, braucht nun wirklich keine Angst zu haben, mal loszugehen, Pilze zu suchen und sich eine schöne Mahlzeit zu bereiten. Man sollte nur gewisse Dinge beachten. Das ist zum einen diese sogenannten Röhrlinge, wo der Steinpilz dazugehört. Die sind ja ganz eindeutig zu erkennen. Und im Grunde genommen gibt bei diesen Röhrlingen keinen, der wirklich gefährlich sein könnte. Es gibt zwar den Satanspilz, der recht selten vorkommt, der ist aber auch wirklich dann auffällig. Der hat einen roten Schwamm und einen roten Stiel, also so, dass man ihn nicht verwechseln kann.
Gefahrfarbe.
Ja. So könnte man es wirklich bezeichnen. Aber selbst der, wie gesagt, ist, wenn er gekocht ist, nicht wirklich schwergiftig. Alle anderen kann man diesbezüglich wirklich nehmen. Da besteht nur noch eine Gefahr und das ist, dass man irgendwo an die sogenannten Gallenröhrlinge gerät. Die sind aber nicht wirklich giftig, sondern die sind einfach nur ungenießbar. Wenn man da zufälligerweise einen in der Mahlzeit mit drinne hat, ja, dann kann man im Grunde genommen alles wegschmeißen. Und ich mache es immer so, wenn ich mir denn mal nicht ganz sicher bin, weil die Gallenröhrlinge im näheren Umfeld zu Steinpilzen und dergleichen vorkommen, wenn ich mir nicht sicher bin, koste ich mal eine kleine Ecke und man merkt sofort, es ist richtig gallenbitter. Dann spuckt man es aus und schmeißt es weg. Ansonsten, wie gesagt, bei allen Röhrlingen und insbesondere im Moment gibt es reichlich Steinpilze, gibt es gut Birkenpilze, hier und da auch Rotkappen, Ziegenlippen, Maroden, Rotfüßchen, Goldröhrlinge. Also das findet man alles reichlich. Und ansonsten sollte man sich halt zurückhalten, wenn man nicht die entsprechenden Erfahrungen hat. Beispielsweise mit den sogenannten Blätterpilzen. Ich sage nur grüne Knollenblätterpilz. Ist einer von den wenigen Pilzen, die es bei uns im heimischen Wald gibt, die wirklich tödlich sind, wenn man sie isst.
Es gibt ja auch noch Pilzberatungsstellen, wo man sich beraten lassen kann.
Ja, kann man, aber ich lasse sowas grundsätzlich weg.
Das
hat mir mal
Pilze.
Jemand im jugendlichen Alter gezeigt. Bei uns da oben gibt es immer häufiger Waldchampignons, die sogenannten Anis-Champignons. In deren Umfeld wachsen aber auch häufig Giftchampignons. Und somit habe ich das von vornherein bleiben lassen, die zu suchen. Mir jedes Mal Gedanken zu machen, ob das nun ein guter oder ein schlechter ist. Und ähnlich ist es auch beim Pfifferling, die es ja bei uns recht selten gibt, wo es ja den auch einen sogenannten falschen Pfifferling gibt, ne? Ganz einfach weglassen. Ja, es gibt hier noch andere Pilze im Moment, wo man absolut keine Gefahr läuft. Nur einen kann man immer suchen, das ist dann noch der Riesenschirmpilz. Da besteht im Grunde genommen auch keine Verwechslungsgefahr. Da guckt man einmal ins Pilzbuch und der schmeckt auch sehr gut. Und alles andere, wie gesagt, wenn ich mich nicht auskenne an Blätterpilzen, würde ich ganz einfach ignorieren.
Na, ich kenne ja gar keine Pilze.
Ja. Ja, aber im Moment macht es auch wirklich dann Spaß,
darum ich auch keine.
Das Pilzesuchen. Letztes Jahr war es blanke Gegenteil, ne? Da hat man nun überhaupt nichts gefunden. Teilweise, wenn man ein bisschen im Wald drin ist, muss man nicht mal in den Wald reingehen, sondern die Steinpilze wachsen direkt am Wegesrand. Und von daher sollte man vielleicht mal einen Pilzausflug planen. Und hier und da, da muss man sich mal kundig machen, gibt es auch geführte Pilzwanderungen derzeit. Und dann natürlich Pilzberatungsstellen. Aber wenn man da, ich sage mal, einen Korb versammelt und alles mitnimmt, was man irgendwo gefunden hat, dann geht man am Ende wahrscheinlich auch nicht viel schlauer aus der Beratungsstelle raus, wie man vorher war.
Warst du dieses Jahr auch schon Pilze sammeln?
Ich war dreimal und habe so reichlich, wir haben dann getrocknet, das machen wir mal jede Menge, dann für Gulasch und dergleichen und andere Gerichte, Risotto. Und Nudelsoße, Steinpilzsoße. Ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt reicht's.
Hängt ja schon zum Ohren raus.
Das Suchen macht ja Spaß.
Ja.
Weißt du?
Das Putzen.
Genau. Aber dann muss man ja das anschließend alles auch noch aufbereiten.
Ja.
Und das macht nochmal genauso viel Arbeit wie das Suchen oder dauert genauso lange. Ja. Und von daher, für dich ist das gut. Vielleicht nochmal irgendwo so im näheren Umfeld eine kleine Mahlzeit. Gibt's ja viele leckere Sachen. Ich mache immer Steinpilz-Carpaccio. Frische, rohe Steinpilze, ganz in dünne Scheiben schneiden. Das sind immer die besten dann, die ich da auswähle. Eine Stunde vorher mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Balsamico beträufeln, salzen und pfeffern. Und dann ein bisschen Schnittlauch drüber weg und zum Schluss ein bisschen Parmesan drüber reiben.
Ja, das klingt gut.
Schmeckt wunderbar.
Das klingt wunderbar.
Und macht nicht viel Arbeit, abgesucht vom Suchen. Ist wirklich eine Delikatesse.
Ja. Wir waren neulich auch im Harz, aber wir sind nur gewandert.
Ja. Nein, da muss man ja nur nach rechts oder links gucken. Allerdings muss man sie ja dann irgendwo mittragen. Und wenn man dann auf einmal, was heutzutage im Moment schnell geht, zwei Körbe voll hat, dann muss man die auch tragen.
Man wird ja dann belohnt durch ein schönes Pilzessen und dann vergisst man ja auch seine Bühnen schnell.
Ja.
Ja, machen wir erstmal ein bisschen Musik. Oder hast du noch irgendeinen Pilztipp auf Lager?
Eigentlich nicht.
Ja, heute hast du einen ganz besonderen Harzer Weg ausgesucht, nämlich den Harzer Grenzweg. Und der hängt ja auch eng zusammen mit unserer jüngeren Geschichte.
Ja, der Herbst ist ja nun wieder jetzt, der nun langsam heranzieht. Wanderzeit und daher mal ein etwas längerer Wanderweg, den man natürlich auch als Radwanderweg nutzen kann, der Harzer Grenzweg, der ein Teil des sogenannten Grünen Bandes ist. Das heißt also, die ehemalige innerdeutsche Grenze, die wurde ja komplett ausgebaut, sage ich mal jetzt so, vom Norden von der Küste an bis runter nach Bayern an die tschechische Grenze und ist zu bewandern oder mit dem Rad zu befahren. Und das eine Stück davon, etwa 75 Kilometer von Ilsenburg bis Walkenried, wird als Harzer Grenzweg bezeichnet. Und das ist wirklich ein sehr abwechslungsreicher und schöner Weg auch. Und was noch dazu kommt, er ist auch geschichtsträchtig. Und wer nicht mal irgendwo an der Grenze war, als Grenzsoldat oder sowas, hat ja auch wenig Vorstellungen davon. Gut, man sieht mal immer wieder was im Fernsehen. Aber da an der Grenze sind auch an einigen Standorten so Art kleine Grenzmuseen und es ist noch ein Teil der Grenze erhalten, Türme und die Wege und so weiter. Und immer wieder stehen irgendwo Informationstafeln und teilweise sind auch herrliche Aussichten zu genießen, so wie an der Eckertalsperre und so weiter. Und er führt ja auch mehr oder weniger über den Brocken. Kein ganz einfacher Weg.
Na ja, gut, wir sind ja auf den Bergen.
Ja.
Darf man ja nicht vergessen.
Nee, also geht, sag ich mal, von ganz unten über die höchsten Stellen einmal quer rüber. Es ist schon ein sehr interessanter Weg mit insgesamt ca. 17 Sehenswürdigkeiten direkt an der Strecke. Nun liegen natürlich auch einige Ortschaften unmittelbar an der Strecke, wie Hohe Gais oder Bennekenstein, wo man ja auch dann mal abzweigen kann, was nur wenige hundert Meter sind, um einzukehren oder dergleichen. Es ist wahrscheinlich, es ist für einen Tag zu viel.
Aber ja, also sei denn man düst nun, steht ja auch, es ist ein Rad.
Ein Fahrrad, okay. Aber muss man auch schon ganz schön gut trainiert sein, ne?
Ja, weil geht ja immer ganz schön die Berge
um. Ja. Aber erstmal oben ist zur anderen Seite denn?
Tja, das ist ja wieder der Vorteil. Aber irgendwo geht es wieder runter, ja. Aber es fahren ja schon immer allerhand Mountainbiker durch den Harz.
Also es gibt da auch organisierte und geführte Wanderungen. Also da gibt es eine Firma, mit der wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, in Bad Harzburg, Wandern im Harz, finden Sie auch im Internet ganz einfach. Die bieten viele, viele solche Wanderrouten an, unter anderem auch die hier, ne, wo denn auch das Gepäck transportiert wird. Man sucht sich aus einer gewissen Anzahl von Unterkünften was aus, das Gepäck wird transportiert und so weiter und so fort. Man kriegt Unterlagen vorher in der Hand. Wer das also in dieser Art und Weise machen möchte, guckt mal im Internet.
Man denkt immer viel zu wenig dran an die jüngere Geschichte.
Ja, es ist auch ein wirklich interessanter Weg. Ich bin natürlich auch den ganzen Weg noch nicht gelaufen, nur Teilstücke, schon alleine von dem Aspekt her. Man läuft nicht mitten durch den Wald. Es ist viel rechts und links Bergwiesen, sage ich mal. Ja. Ne? Und von daher kann man auch viel sehen.
Ja, weit ins Land reinblicken.
Es ist also sehr abwechslungsreich, was nicht unbedingt immer jeder Wanderweg für jeden ist. Ne? Wenn ich 10 Kilometer durch Fichtenwald laufe, auch hier ist es wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Von daher eine absolute Empfehlung.
Reinhard May wird jetzt ein wenig melancholisch in Sommerende. Ja, es lässt sich leider nicht verheimlichen. Der Herbst kommt ganz sicher. Und die schönen, warmen, sonnigen Tage sind gezählt. Aber noch spüren wir wenig davon. Zum Glück. Jetzt hast du noch eine Wanderempfehlung, ja, unter der Überschrift der gläserne Mönch. Was hat es denn mit dem auf sich?
Naja, sagen wir mal so, es ist mehr eine Ausflugsempfehlung, weil der gläserne Mönch bei Halberstadt ist von unterschiedlichen Punkten aus zu erreichen. Es ist also eine Gesteinsformation, eine der, sag ich mal so, beeindruckendsten im Harzvorland. Und das hat wahrscheinlich auch schon dazu geführt, dass seit Urzeiten, also spätestens seit der Bronzezeit, aber wahrscheinlich schon von der Jungsteinzeit an, dort sich Menschen aufgehalten haben und das auch als Opfer- und Kultstätte genutzt haben. Es ist also auch von der Warte her dort beeindruckend, das Ganze zu sehen. Dieser sogenannte gläserne Mönch, der so bezeichnet wird, weil die Sandsteinformation halt die Konturen eines Mönches hat, wenn man mal genau hinschaut, ne, ist mit dem Auto nicht zu erreichen. Man muss ihn also erwandern. Da gibt es, wie gesagt, da muss man sich dann auch mal auf der Karte schlau machen, verschiedene Möglichkeiten, diese Formation anzuwandern. Die kürzeste ist 1,5 Kilometer, ist genau so auch erheben.
Ja,
von wo man halt loswandern will.
Genau.
Von daher, es ist mehr ein Tagesausflugsziel wie eine große Wanderung und diese, sag ich mal, Entfernungen sind im Grunde genommen ja auch für jeden zu meistern. Ja, man hat dann von dort aus auch einen sehr tollen Ausblick auf das gesamte nördliche, nordöstliche, nordwestliche Harzvorland. Dieser gläserne Mönch ist also sehr, sehr stark von Mythen und Sagen umrankt. Man hat also da in der Vergangenheit schon unwahrscheinlich viele archäologische Funde gemacht und macht immer wieder neue, aus allen Zeiten. Da haben sich also immer irgendwo Menschen aufgehalten und haben diesen Punkt genutzt.
Da gibt es ja auch verschiedene Mythen über den gläsernen Mönch, wie der Name entstanden ist. Und dann geht es noch auch um eine große Anzahl von Stufen.
Ja, ja, da sind also Stufen in den Fels geschlagen worden. Vieles darüber ist vollständig unklar. Ich sage mal, über diese Gesteinsformation kann man sich ja auch im Vorfeld, bevor man sie besucht, mal informieren. Dort sind also auch im Umfeld einige Grabanlagen aufgedeckt worden, die im Grunde genommen aus allen Epochen oder allen Zeiten stammen. Und Sagen und Mythen gibt's reichlich. Auch ich habe schon einige darüber geschrieben, die man ja auch denn in meinen Büchern findet oder auch auf Harzurlaub unter Sagen und Mythen, dass man sich vielleicht vorher mal ein bisschen schlau macht über das Ganze. Wobei halt diese gesamte Formation der Hoppeberge und der Spiegelsberge in Halberstadt dort sowieso äußerst interessant sind und jederzeit einen Besuch wert.
Ja, und ein sehr schöner Weg ist wohl der vom Tierpark Spiegelsberg. Und dann geht man durch den Landschaftspark in Richtung Langenstein. Und dann hat man nach 4 Kilometern so circa das Ziel erreicht und kommt an die Steine.
Ja, und ich kann auch den Tierpark in Halberstadt immer wieder nur empfehlen, insbesondere auch mit Kindern. Und im ganzen Umfeld gibt es da auch vieles zu sehen. Ne? Da
ja, ist auch also grade, was wichtig ist für einen Sonntagnachmittag oder Vormittag, Familienausflug.
Da ja, da ist auch gerade wieder, die wird gerade wieder hergerichtet. Da fällt jetzt ja wirklich der Name nicht ein. Da ist eine alte Schanzanlage in den Spiegelsbergen, weil wir ja gerade Jubiläum ist ein falscher Ausdruck, aber Gedenken Ersten Weltkrieg ja. So ein bisschen begehen. Und da war eine Schanzanlage, die mehr oder weniger dazu diente und angelegt wurde, um den Leuten damals zu zeigen, wie denn ihre Soldaten an der Front kämpfen. Also eine originale Schanzanlage, die aber nie benutzt wurde als solche, sondern die nur als Demonstrationsobjekt vor 100 Jahren errichtet wurde. Und die war weitgehend in Vergessenheit geraten, zugewachsen und zugeschüttet. Und die hat man jetzt wieder hergerichtet und die kann man mal besichtigen, damit man eine Vorstellung davon bekommen kann, wie die damals im Ersten Weltkrieg ihre Schützengräben angelegt haben, ihre Unterstände und wie die da teilweise denn über Wochen gehaust haben. Also insgesamt dort gibt es einiges zu sehen. Ist ja auch am Yachtschloss in Spiegelsbergen das größte Weinfass der Welt zu sehen.
Also genug Stoff zum Erzählen.
Ja,
zum
also
Reden, zum
in dem ganzen Umfeld. Ja. Man kann natürlich auch gern, weil du schon gesagt hast, Langenstein, dort mal die Gedenkstätte des ehemaligen KZs mit aufsuchen. Leider sind die Langensteiner Höhlen dort, die angelegt wurden im Zweiten Weltkrieg zur Produktion von V-Waffen und anderen Waffen dort nicht zugänglich, aber dort in den Bergen sind auch riesige Höhlensysteme und da wurde ja auch das DDR-Geld drin gelagert. Die haben sie teilweise vollgestopft damit. Bis dann auf einmal vor Jahren überall Geld aufgetaucht ist wieder und man versucht hat, es einzutauschen und man sich gewundert hat, wo es herkommt und dann gemerkt hat, dass es da von oben noch Zugänge gab.
Es gibt immer ein paar,
die man nicht gekannt hat.
Ja, genau. In Anführungsstrichen.
Und dann hat man das doch irgendwie weggeschafft und hat es endgültig vernichtet. Wo man das nicht gleich gemacht hat, ist auch so eine Frage, die man nicht versteht, ne?
Wieder ein wenig Musik und dann kommen wir ja schon zu unseren Geburtstagskindern des Monats.
Ja.
Und wieder ein September-Song, diesmal mit Ryan Adams. Ja, und wir haben September und da hast du ein bekanntes oder weniger bekanntes Geburtstagskind gefunden, zumindest zu seiner Zeit hatte er großen Anklang. Und zwar Johann Christian Ruberg. Ein Pionier der Metallurgie. Warum kann man den Mann so bezeichnen?
Ja, weil er der Erste war, der aus den sogenannten Ofenbruch oder Schlacken und aus anderen Erzen vorindustriell oder frühindustriell Zink gefertigt hat. Und das ist schon eine bedeutende Leistung gewesen für die damalige Zeit. Johann Christian Ruberg wurde am 4. September 1776 in Lütgenrode bei Osterwiek geboren. Und er muss ein sehr interessierter und auch begabter Schüler gewesen sein, denn er war eigentlich ein Müllerssohn, ist dann vom Stolberger Grafen, Stolberg-Wernigeröder Grafen, zum Studium geschickt worden, delegiert worden.
Theologie soll das
ja, studieren. Ja, sollte eigentlich, hatte sich aber scheinbar nie wirklich für interessiert, war halt so ein, Naturwissenschaftsfreak, der gerne probiert, getestet, im Labor gearbeitet hat, was man zur damaligen Zeit so bezeichnen konnte. Und dann nach Ilsenburg gekommen ist und dort in der Metallurgie in den Hütten mit gearbeitet hat. Und auch da in Laboratorien und so weiter immer wieder rumexperimentiert hat. Und aus dieser Zeit war ihm der sogenannte Ofenbruch bekannt. Das sind also Abfälle in den Hütten gewesen, Schlacken, ja. Mit unterschiedlicher Zusammensetzung, je nachdem, wie halt die Erze waren. Ne? Gewonnen hatte man schwerpunktmäßig Kupfer, Zinn und Eisen. Und dann waren halt diese Schlacken da, die eigentlich wirtschaftlich nur Probleme bereitet haben, die
so
man entsorgt
Abfall.
Hat. Ja, wo man nichts mit anfangen konnte. Er ist dann nach Schlesien geschickt worden, hat in den dortigen Bergwerken schon erste verantwortungsvolle Funktionen übernommen und hat den Leuten dort gezeigt, dass man aus diesem Ofenbruch mehr machen kann. Oder was heißt mehr machen kann? Überhaupt erstmal was machen kann. Sich nicht Gedanken machen muss um die Entsorgung, sondern das ist eigentlich ein wertvoller Rohstoff. Und hat denen dann gezeigt, wie man unter Zugabe von Kupfer Messing machen kann. Und von da ab hat sich dann, wie gesagt, vorindustriell, insbesondere in Schlesien, die Zinkindustrie entwickelt. Vorher kannte man auch schon Zink als Element und als Metall weniger. Man hat es noch nicht angewandt. Ja, und das ist also im Grunde genommen sein Verdienst gewesen.
Er hat praktisch ja auch die Verfahren so weit entwickelt, dass sie industriell großflächig oder großräumig genutzt werden konnten, ja.
Ja, kann man so sagen. Zum einen hatte man nicht mehr die Probleme, diese Schlacken entsorgen zu müssen, konnte sie noch nützen. Und zum zweiten war auch Messing vorher schon bekannt. Aber Messing war sehr, sehr wertvoll und teuer somit. Weil Messing erweckt ja auch einen gewissen Anschein von Gold. War also so ein bisschen, sag ich mal, preiswertes Imitat, was häufig eingesetzt wurde. War aber auch sehr teuer, weil es sehr schwer war, es herzustellen. Und durch seine Leistungen ja, wurde Messing dann eigentlich in aller Weltsregierung, sag ich mal, die preiswert geworden ist.
Und wurde ihm auch irgendwo ein Denkmal gesetzt?
Ja, mehrere eigentlich. Eine Grube wurde schon zu seinen Lebzeiten unten in Schlesien nach ihm benannt. Und er war zu seiner Zeit eigentlich ziemlich bekannt, um nicht zu sagen berühmt.
Ich lese gerade, er wurde auch sogar von seiner Erfindungsgabe her mit Johann Friedrich Böttcher verglichen, der sich ja mehr dem Porzellan gewidmet
ja,
hat.
Ja, ja, ja. Wobei Böttcher ja nun mehr oder weniger
durch Zufall
das Ganze durch Zufall gefunden hat.
Ja, ja. Und er
halt ein interessierter Wissenschaftler gewesen ist, der ganz gezielt darauf hingearbeitet hat, ganz gezielt sich Wissen erworben hat, was ja eine ganz andere Ausgangssituation ist.
Ja, und hat es vielleicht auch weitergegeben, das weiß ich nicht.
Ja, ja.
Aber er war wohl nicht glücklich im Alter.
Tja, darüber gibt es nur sehr wenige Informationen, sag ich mal, weil er ja dann auch in Schlesien unten geblieben ist, in Oberschlesien und da auch verstorben ist. Und da sind die Quellen dann halt ein bisschen.
Er hatte wohl auch keine Familie.
Nee.
Denn Familie war ja damals auch immer als Statussymbol auch mit.
Eigentlich ja. Ja, wer weiß. Vielleicht war es so ein verbissener, sag ich mal, Tüftler und Erfinder, der sein ganzes Leben nur der Wissenschaft und seinen Laboratorien dort gewidmet hat. Wir wissen es nicht.
Und nach dem nächsten Musiktitel wenden wir uns von der Wissenschaft weg und wenden uns einem Dichter zu.
Julius Wolf.
Pussycat nun mit Wet Day in September, ein offenbar regnerischer und tränenreicher Monat. Ja, so kann es sein, wenn es um die Liebe geht. Ja, nun wenden wir uns von der Forschung zu der holden Dichtkunst und zwar zu einem ganz bekannten Harzer zu seiner Zeit, nämlich Julius Wolf. Und das war ein sehr interessanter Mann. Ich sage nur mal das Stichwort Butzenscheibenlyrik, ein schönes Wort.
Ja, das muss man ablesen.
Ja.
Das wurde geprägt von Paul Heyse, der 1884 Literaturnobelpreisträger geworden ist über Julius Wolf und sein Schaffen. Hat damit zu tun, dass er in der damals doch mehr oder weniger üblichen Gründerzeitdichtung anfangs sehr viel in Versen gedichtet hat.
Und auch ellenlange.
Ja, ja, nicht nur ganze Bücher in Versform, was, sage ich mal, für uns heutzutage...
Ja, es entspricht nicht mehr dem Zeitgeschmack.
Schwierig zu lesen ist. Aber er hat auch sehr interessante und gute und vor allen Dingen auch viel lesende Bücher geschrieben. Das bekannteste davon ist wohl Der Raubgraf. Das ja in zig Varianten und Auflagen, Leder gebunden bis zum Taschenbuch hin, das es gab, bis heute ja noch gibt. Und durch dieses Buch ist ja auch aufgekommen, dass Albrecht von Regenstein ein Raubgraf war, wo man natürlich heute mittlerweile weiß, durch intensive Geschichtsforschung, dass da nicht viel dran ist.
Das macht nichts, aber wenn es der Dichtkunst dient.
Ja. Er hat sich also viel mit geschichtlichen Themen auseinandergesetzt. Wieder schon genannt der Raubgraf oder der Rattenfänger von Hameln, der fliegende Holländer oder auch der Sachsenspiegel, was so seine bekanntesten Werke waren, die ja dann teilweise Prosa-Romanform hatten. Heute würde man sagen, historische Romane.
Aber er ist nicht so bekannt geblieben, komischerweise, ja?
Oder? Nee, es ist seltsam, ja. Es war ja die Zeit von Gerd Hauptmann und Theodor Fontane, die man ja heute noch kennt, die heute noch in der Schule gelehrt werden, deren Stücke man heute noch aufführt. Das ist bei Wolf nicht der Fall, obwohl er nun ja, weiß Gott, auch kein Dummer war. Er hatte Philosophie und Wirtschaftswissenschaften studiert, kam aus einer angesehenen Tuchmacherfamilie in Quedlinburg, wo er ja am 16.09.1834 geboren ist. Und sein Geburtshaus, das ist das Hotel zum Bär in Quedlinburg, was sich direkt auf dem Markt findet. Und dort wird ihm heute noch mit einem Schild an dem Haus gedacht. Und dieses Haus, das war mal sein Elternhaus.
Ja, und das haben sie dann verkauft.
Ja, ist dann später das Hotel draus geworden. Ja, ja. Das war mal das Wohnhaus.
Und er hat aber auch Chefredakteur und hat eine Zeitung gegründet.
Ja, er musste dann, nachdem er studiert hatte und einige Studienreisen unternommen hat, nach Quedlinburg zurückkommen, um das Unternehmen seines Vaters zu übernehmen, was aber zur damaligen Zeit nicht mehr gut lief und was er dann verkauft hat. Und er hat sich dann halt ausschließlich, sag ich mal, der Publizistik zugewandt und dann auch eine eigene Zeitung in Quedlinburg gegründet, die Harz-Zeitung, die aber nach kurzer Zeit schon wieder aufgeben musste. Und ist dann nach Berlin gegangen und dort, wie gesagt, schriftstellerisch ist er dort tätig gewesen.
Und dass er sehr beliebt war, das zeigt ja auch, er ist Ehrenbürger von der Stadt Hameln geworden, hat einen Professorentitel bekommen,
Ehrenbürger von Hameln, der Stadt Quedlinburg. Ehrenbürger, das ist denn darauf zurückzuführen, den Rattenfänger von Hameln. Ist auch so ein Begriff, den heutzutage noch jeder kennt.
Ja, jeder wie Till Eulenspiegel.
Und in Quedlinburg ist er auch Ehrenbürger und eine Professur hat er auch bekommen. Er ist 1910 dann verstorben in Berlin-Charlottenburg, ist aber heute weitestgehend mittlerweile unbekannt.
Mehr nur noch was für die Heimatstube sozusagen.
Ja, obwohl sich, wie gesagt, einige seiner Romane auch heute noch gut lesen lassen.
Unterliegt zwar vieles dem Zeitgeschmack, aber wenn du sagst, auch gerade der Rattenfänger von Hameln ist so zeitlos geschrieben, dann...
Gut, ich sage mal, es war ein anderer Schreibstil, grundsätzlich.
Wenn ich manche
Bücher aufschlage,
gefällt
Hauptmann
und
Fontane auch gehabt. Und den hat auch Goethe und Schiller gehabt. Ne? Da muss man sich auch schon mit auseinandersetzen. Ne? Ansonsten kann man da nicht unbedingt Gefallen dran finden.
Ja, manches liest sich doch ziemlich schwierig.
Ja, worüber er geschrieben hat, waren ja Mythen, Sagen, wo sicherlich auch, ist aber jeder Sage so, ein Fünkchen oder ein Kern Wahrheit mit dabei ist.
Ja, ne? Er wird schon vorher die Sage gekannt haben und dann das ein bisschen weiterentwickelt, ausgeschmückt.
Ja, daraus sind ja auch unsere Märchen entstanden, ist ja genauso. Ja. Wenn wir Grimms Märchen nehmen, ne, dass die aus alten Sagen entstanden sind. Ne? Ja, es wäre schön, wie gesagt, wenn man sich Julius Wolf mal wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zuwenden würde. Ich habe aber gesehen, dass es mittlerweile schon Neuauflagen von einigen Büchern gibt.
Man findet es auch im Projekt Gutenberg, findet man das.
Ja.
Findet man auch einige Gedichte und wenn man da mal guckt.
Auch die Bücher, sage ich mal, im Antiquariat oder im Internet zu kaufen, ist kein großes Problem. Ein großer Teil davon ist wirklich massenhaft in früheren Zeiten gedruckt worden und steht also somit noch zur Verfügung.
Vielleicht hat er das ja auch gemacht. Er muss ja von was auch leben. Wenn das gut angekommen ist, hat er gleich noch eins nachgehängt. Macht man ja automatisch.
Ja. Leider Gottes
ist
es ja so.
Was nützt es denn, wenn die Bücher im Regal stehen und kein Mensch interessiert sich dafür? Dann hat man zwar für sich was getan, vielleicht, aber keine Butter auf dem Brot.
Es gab ja damals auch nicht so eine Fülle von Büchern wie heute. Das muss man auch mal so sehen.
Ja, heute ist es ja unübersichtlich sozusagen geworden.
Ja.
Wir haben noch einige Minuten Zeit und hier ein kurzes Gedicht von Julius Wolf. Zeitung. Allein das liebe Publikum ist nun mal so daran gewöhnt, als ob ein Evangelium ihm aus der Zeitung Spalten tönt, als ob daraus sich jeder hole die literarische Parole. Man wagt kein Urteil im Salon, bevor nicht über das Problema hier Segen sprach das Feuilleton, dort ein vernichtend Anathema. Dann aber weiß man schon genug von neu erschienenem Romane und vom Theater spricht man klug und schwört zu seines Blättchens Fahne. Und nach diesen Versen von Julius Wolf nun noch ein September-Song von Earth, Wind and Fire. Ja, sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen?
Ja.
Und ich denke mal, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es waren wieder einige Anregungen für Sie dabei, um den schönen Harz zu besuchen oder sich mit Julius Wolf, dem Dichter, zu befassen oder mit Johann Christian Ruberg. Und ja, ein bisschen Zeit haben wir ja dann noch, uns was für die Oktobersendung auszudenken. Oder du machst das ja.
Ja, wir haben uns mal ein bisschen mit dem Herbst beschäftigt.
Genau, mit dem Herbst, mit seinen schönen bunten Seiten des Herbstes. Genau. Und es ist ja meistens so Anfang Oktober bis Mitte Oktober zeigt er ja nochmal sein schönes buntes Kleid.
Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Aber es gibt ja auch im Wald noch mehr zu entdecken und zu sammeln als nur Pilze. Allerdings muss natürlich auch das Wetter mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja einen goldenen Herbst. Bestimmt. Ist auch nicht schlecht.
Ist auch nicht schlecht. Gut, und dann reden wir über den goldenen Herbst.
Genau.
Und die Wanderung durch den goldenen Herbstwald.
Das machen wir.
Im Harz.
Das macht ja besonders immer Spaß in Laubwäldern, in den ursprünglichen Laubmischwäldern des Harzes.
Und der schöne, eigenartige Geruch des Herbstes dann gehört ja auch dazu.
Jo.
Den man gar nicht so beschreiben kann. Ja, wir verabschieden uns ganz herzlich bei Ihnen, wie immer, Fragen und Anregungen hier bei Radio HBW unter 03473840220 oder
viele Informationen finden Sie wie immer auch auf www.harzurlaub.de und dort können Sie ja auch die Sendung dann nochmal als Konserve sich anhören.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen, sonnigen September. Machen Sie es gut. Tschüss. Ihre Konstanze Holthoff und
Bernd Sternal. Tschüss.